ich erkenne deinen Weg, ich gehe deinen Weg, auch manchmal, wenn die Wege Gottes schwer und hart sind. Aber wir gehen Gottes Wege. Wir haben einen lieben Gast gestern Abend gehabt, José, und er wird uns heute ein Zeugnis noch fortsetzen, das, was gestern nicht untergebracht worden ist, und manche haben ihn nicht gehört, ein Erfinder. Sein Beruf, wenn du fragst, was ist sein Beruf? Erfinder. Also, er erfindet was. Aber zuerst, bevor José sein Zeugnis noch so Kurzzeugnis in Telegrammstil bringt, möchte ich noch Verona bitten, dass sie uns ein Lied in Spanisch extra für José singt. Aus Bolivien, ein Lied aus Bolivien. So, du darfst es singen. Kriegst das Mikrofon, ich gebe dir eins. Dass er kommt und uns so in Telegrammstil, so als Erfinder, weiter ein paar Gedanken gibt, was er gestern nicht, hier, überall mal doch, was er gestern noch so auf dem Herzen hatte und noch gerne weitergibt. Also, ich habe mich gefreut, so ein kleines Patent, was wie großartig ist, das hat er wahrscheinlich in der Tasche, das nicht dabei heute, aber die, die es nicht gesehen haben, was man so machen kann.
Was soll ich im Telegram-Stil jetzt machen? Wir haben gestern über die Liebe gesprochen und dass die Liebe ist das Allerwichtigste. Aber nur sprechen über die Liebe, dann führt zu nichts. Die Umsetzung von der Liebe, das ist sehr wichtig. Und ich habe ein System gebaut, die ich verwende mit großem Erfolg in Spanien, um diese Liebe weiterzugeben. Weil wenn wir jeden Sonntag, 52 Sonntag im Jahr, hier kommen und setzen wir an diesen reich bedeckten Tisch, trinken wir das Wasser des Lebens und das Brot des Lebens essen wir und dann nach Hause zurückgehen und wir nicht weitergeben, dann erfüllen wir nicht die erste Gebote der Liebe, die allerwichtigste. Und einige fällt ein bisschen schwierig, das, und deswegen habe ich dann ein System für eine Umfrage. Und gehe ich im Bar oder auf die Straße und dann ich mache eine Umfrage über die Realität des Lebens. Ich habe Formularen entwickelt, wenn jemand haben möchte nachher oder sich dafür informieren möchte, stehe ich zur Verfügung. Und dann ist der Titel da, die Realität des Lebens. Glück, in Frage zeigen. Dann, ne? Und dann gehe ich einfach und dann frage ich, was können Sie mir erzählen über die Realität des Lebens? Und so 95%, 99% Realität des Lebens, was ist denn das? Ich sagte, wir leben hier, was halten Sie die Realität des Lebens? Da habe ich nicht darüber nachgedacht. Ja, und dann kommen dann Zwischenfragen, was ist der Sinn des Lebens? Hat ein Sinn das Leben oder nicht? Was ist der Sinn Ihres Lebens? Warum sind wir hier? Und dann geben Sie die Angaben, die Vorname, Nachname nicht, aber den Ort, das Alter, ob verheiratet ist, die Nationalität und so. Und alle diese Fragen werden dann beantwortet. Und dafür habe ich auch dann aus dem Internet genommen, ob diese Täuschung, weil gibt es viele, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und ich zeige ihnen, dass das, was er sieht, völlig falsch ist. Ich weiß nicht, ob von da aus erkennen kann, da haben wir eine A, ein Karo A, dann B und C. Und A und B sind verschiedene, eines dunkel, eines hell, ne? Aber das stimmt überhaupt nicht. Beide sind haben die gleiche Farbe. Dann habe ich eine andere entwickelt, bist nicht hier. Kann man hier das lesen? Sonst kann man lesen. Nein, braucht man nicht. Was ist das hier? Und viele Sachen können wir nicht erkennen, weil der Rahmen der Realität des Lebens fehlt. Und der Rahmen der Realität des Lebens ist nachgewiesen. Wir können so eine Stunde, zwei Stunden lang sprechen über die Realität des Lebens und der ganze Zeit sprechen wir über Jesus Christus, ohne dass den anderen weiß. Aber er kommt von alleine danach, weil historisch nachgewiesen ist, dass alle Gelehrte oder Religionsstifter haben über die Wahrheit, über das Leben seine Meinung gegeben und haben gesagt, das Leben ist dies, das Leben ist das oder das andere. Aber der Einzige, der gesagt hat, ich bin das Leben, ist Jesus. Und wenn er das Leben ist, was ist die Realität des Lebens? Nur er und keine andere. Und das wollte ich nur, wenn wir viel von der Liebe sprechen, aber nicht teilen, was wir jeden Sonntag bekommen. Weil was wir bekommen jeden Sonntag hier, ist die Theorie. Das hat eine, Seminar, das ich gemacht habe im vergangenen Dezember, sagte, den Gottesdienst beginnt zu Hause. Ne? Hier lerne ich nur die Theorie. Und deswegen wollte ich diese Anregung machen, dass das bringt Segnung, weil wenn wir wirklich dem Herrn dankbar sind und ihn lieben, dann er ist unser Schatz. Und er hat auch gesagt, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und dann sollte man einfach nur ruhig da. Und das sind Hilfsmittel, um das leichter zu machen, diesen Kontakt. Das wollte ich nur ergänzen. Und ich möchte die Gelegenheit benutzen, um mich von Herzen bedanken für die Einladung. Für mich ist eine große Segnung gewesen. Ich bedanke mich von Herzen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen. Und wenn du wieder mal in Deutschland bist und in Hamburg bist, kannst du uns hier auch mal wieder besuchen. Und ich denke, das Seminar ist ganz gut. Also ich finde es ganz, ganz toll, dieses Seminar. Ihr habt zeitlang mit dem breiten und schmalen Weg auch so eine Zeichnung auch gemacht. Aber das ist, was ist die Realität des Lebens? Die meisten Leute wissen nicht, was die Realität des Lebens ist. Vielleicht kommst du mal, wenn du wieder mal da bist und machst uns so ein Seminar, zeigst uns, wie können unsere Leute draußen auf der Straße und so weiter sowas einsetzen. Diese Meinungsumfrage, ich kenne von Campus Crusade for Christ, also die Meinungsumfrage auf der Straße, aber hier, was ist die Realität deines Lebens? Oder über die Realität zu sprechen. Was sehen Sie da? Also ich weiß das noch, meine Bilder, wenn ich auf der Straße, breit und der schmale Weg, was sehen Sie da? Kommen Sie ein bisschen näher. Was sehen Sie da? Und es ist interessant, was dann für wie Leute interessiert sind, die wollen sehen. Und jeder möchte wissen, was ist die Realität des Lebens. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Wir bauen eine Brücke, Bruder. Spanien, Berlin. Ich habe noch eine Frage. Kannst du mir sagen, wo du wohnst in Spanien? Also ich habe in der Karte geguckt, also habe es nicht gefunden. So. In Visa. Ibiza, aber auf Ibiza, ach, ganz schön auf einer Insel. Okay, Ibiza. Okay, danke. Wir singen noch einen Chorus und bringen unseren Morgen. Vater, wir möchten von dir beschenkt und gesegnet werden. Du möchtest dein Wort segnen, du möchtest meine Lippen salben und du möchtest unsere Herzen salben, damit wir deine Stimme hören. Geist Gottes, rede in diesem Gottesdienst. Du hast schon durch dieses Zeugnis einiges rübergebracht. Herr, der Sinn des Lebens, wozu sind wir da? Wozu hast du uns geschaffen? Wozu hast du uns bei unserem Namen gerufen? Wozu hast du uns in deine Hände gezeichnet? Vater, es ist alles eine große Absicht, ein großer Plan und ich danke dir für diesen großartigen Plan. Aber Herr, ich bin unwürdig, diesen Plan rüberzubringen. Heiliger Geist, hilf mir dabei. Hilf uns allen dabei zu verstehen, die große Idee, die du mit unserem Leben gehabt hast. Segne uns. Amen. Gib deinem Nachbarn die Hand und sag, der Herr segne dich. Segne deinen Nachbar, deinen Freund. Praise God. Lob und Dank, Gott möge dich segnen und Gott möge mit dir sein. Lass uns Platz nehmen. Sei gesegnet im Hause Gottes. Halleluja. Praise God. Mein Thema heute Morgen ist, lass dich von Gott befördern. Weißt du, das ist immer was ganz Großartiges, von Gott befördert zu werden. Bisschen näher kommen, setze dich in der ersten Reihe oder setz dich neben mir zu Jesus, hat der Vater gesagt, und setz dich zu meiner Rechten und hat ihm Autorität und Macht gegeben über alles, was im Himmel ist, was auf Erden ist und unter der Erde. Jesus wurde befördert, er wurde in den Himmel genommen und das ist unsere große Beförderung, die uns noch bevorsteht. Lass dich von Gott befördern, also in den Himmel nehmen. Das ist also meine Botschaft, der Rahmen, den ich hier verkündigen möchte. Aber noch gleichzeitig, das Zeugnis vom Bruder José ist im Internet, ihr könnt es nachhören, auch wenn ihr Kontakt aufnehmen mögt, und informiert euch über diesen Fragebogen, was ist der Sinn des Lebens? Vielleicht hilft es. Ist es in Spanisch oder in Deutsch? Auch in Deutsch, okay. Also ist auch in Deutsch und könnt ihr auch, wir werden es irgendwie kopieren und wir werden es irgendwie verwenden und ich denke, das wird gut, aber du machst uns ein Seminar noch und zeigst uns, wie man das so praktisch macht bei der nächsten Tour. Mit Vergnügen macht er das. Dankeschön. Mit Vergnügen. So, ich möchte euch herzlich einladen für heute Abend. Heute Abend ist eine Extra-Veranstaltung und zwar über die Gaben. Wir haben die Grundlagen des Glaubens durchgenommen und was der Glaube ist und so weiter, 10 Lektionen. Und wir haben gemerkt, bei den Gaben kommen wir gar nicht weiter. Da ist so viel. In jedem steckt so ein starkes Potenzial, das entdeckt werden soll und gefunden werden sollte. Und wir möchten dann arbeiten. Heute geht es ausschließlich um Gaben und das ist freiwillig und jeder ist herzlich willkommen heute. Wenn du kommen möchtest, komm und finde heraus, was ist deine persönliche Begabung. Und dann dieses Charisma und Gottesdienst ist nur hier, das haben wir ganz klar und deutlich gehört. Und da kriegst du die Theorie. Die Praxis ist draußen. Die Praxis ist im Umgang mit Leuten. Die Praxis ist da, wo du dich bewegst, im Alltag. Da geschieht die Praxis. Da wird Gott lebendig. Hier ist Theorie, aber zu Hause wird Gott lebendig und erlebt und erfahren. Also heute 19 Uhr. Das geht bis Viertel oder bis halb neun. Dann am Mittwoch haben wir das Thema. Und wenn das alles wäre, oder wenn das alles wahr wäre, was ich gehört habe, was ich erfahren habe, wenn das alles stimmt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, wenn die Bibel doch recht hat, und das ist eine große Frage, dieser Frage wollen wir nachgehen, wenn das alles doch wahr wäre, was gepredigt wird, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, sondern es richtig weitergeht in einer anderen Dimension. Dann am nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, packt das Übel an den Wurzeln. Mir hat es gestern gefallen, was José sagte, Erfinder sind Leute, die sich das Leben leicht machen, die einfach leichte, einfache Lösung suchen. Packt das Problem an den Wurzeln, an den Übel, an der Sache. Am Samstag wird das Thema sein, unser Gebetshelfer. Ich kann nicht beten, ich weiß nicht, wie ich beten sollte, das haben auch die Jünger gesagt, Herr, lehre uns beten. Und dann hat der Herr Jesus das Vaterunser gelehrt. Aber mir geht es nicht nur um das Vaterunser, sondern der Gebetshelfer. Wer betet mir vor, dass ich nur noch nachsprechen muss? Und wir haben den Heiligen Geist, Geschwister. Und der Heilige Geist wird Fürsprache beim Vater im Himmel einlegen. Also ich rede Deutsch und der übersetzt, na, Hebräisch sprechen sie nicht im Himmel, Aramäisch auch nicht, Chaldäisch auch nicht und Syrisch auch nicht. Aber die sprechen himmlisch. Der Heilige Geist vertritt mich mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und weißt du, was ein Seufzen ist? Das ist Seufzen. Das sind gar nicht große Worte. Seufzen ist keine Sprache. Also, aber der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen, das, was du nicht sagen kannst. Auch nicht polnisch. Ich war auf einem Seminar und dann war ein Bruder, also das war in Polen oder bei Polen und dann kommt er auf diesem Seminar und sagt, also Amerikaner natürlich. Und er sagte, also polnische Sprache ist, also er weiß, was für eine Sprache im Himmel gesprochen wird. Und lauter, im Himmel wird Polnisch gesprochen, eine unaussprechliche Sprache. Aber Gott segne unsere polnischen Geschwister und Freunde. Okay, unser Gebetshelfer, der Heilige Geist. Und nächsten Sonntag eine Frage, die du vielleicht öfters dir gestellt hast. Warum ist das Leben oft so schwer? Warum ist das Leben oft so schwer? Warum muss ich so kämpfen? Warum? Allen anderen geht's so gut, aber mir nicht. Oder dir nicht. Verstehst du? Warum ist das Leben oft so schwer? Ich habe eine Antwort von Gott. Und ich möchte diese Antwort weitergeben. Aber mein Thema heute, lass dich von Gott befördern. Wir sind Kinder eines Vaters. Amen. Wir sind Erben Gottes. Wir sind Gottes Erben. Wir sind Erben eines Vaters. Und das ist so schön. Wir haben alle den gleichen Vater. Du und Jose und wir. Und egal, welche Hauptfarbe wir haben, welcher Religion wir angehören, wir haben einen Vater. Gott ist unser Vater. Und zwar für alles, was da Kinder heißt auf Erden. Wenn du ein Kind bist, warst du schon mal ein Kind? Und alles, was da heißt, Kinder auf Erden, die sind Gottes Kinder. Jedes Kind darf Gott als Vater nennen. Und deshalb sind Kinder dem Vater ganz nahe. Ja, Erwachsene, die werden, desto weiter weg kommen sie vom Vater. Aber wenn du Kind bist, Papa. Und die denken zwar den irdischen Vater, aber letztendlich in ihren Gedanken denken sie an den himmlischen Vater. Gottes Kindschaft, das ist etwas ganz Großes, eine ganz gewaltige Berufung. Wir sind Erben mit dem Sohn, unserem ältesten Bruder, Jesus Christus. Was der kriegt, kriege ich auch. Und der hat alles mir vorgemacht. Der hat mir alles vorgelebt. Und das, was Jesus bekommt, bekommst auch du. Das steht auch dir zu. Denn wisst, Gott hat keine Stiefkinder oder Kinder zweiter, dritter, vierter Klasse oder sonst was. Nein, er hat nur Kinder, Gottes Kinder. Unser großer Bruder Jesus hat alles bekommen und das Gleiche will der Vater auch dir geben. Und der Vater macht uns zu seinen Kindern. Wir sind das Werk seiner Hände. Ich bin nicht selber entstanden, mein Vater hat mich gezeugt. Und du bist also eine Zeugung, ein Produkt Gottes. Kannst du das vorstellen? Gott hat dich gewollt. Und zwar mit einer ganz festen Absicht. Gestern hat jemand gefragt, ja, wir sind auch der verlorene Sohn. Nein, wir sind nicht verlorene Sohn. Und ich fand es ganz toll, was Jose sagte. Gott hat uns in diese Welt geschickt, damit wir aus der Materie rauskommen und damit wir Geist und Leben werden. Finde ich toll, diesen Gedanken. Mach weiter an diesen Gedanken. Gott beschenkt uns auf allen Gebieten. Und wir sind noch nicht fertig mit den ganzen Gaben und Beschenkungen Gottes. Und das, was du hier bekommst als Erlösung, als Heiliger Geist und die Liebe Gottes, das ist nur der Anfang. Das ist nur die Anzahlung. Das ist die erste Rate. Und wie viele Raten werden noch kommen? Das ist nur Kostprobe. Die richtige Mahlzeit, das richtige Fest kommt noch. Also wir stehen, wenn wir gläubig werden, ganz am Anfang einer gewaltigen Entwicklung. Gott will uns befördern. Er deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Freunde, nein, unserer Feinde. Gott deckt den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er zeigt sich uns nicht nur erkenntlich, nein, er übergibt uns sogar alles und er will uns zu seinen Werkzeugen machen. Gott spendiert uns nicht nur etwas. Weißt du, das ist ja zu will, bitte nimm eine milde Gabe. Nein, Gott will uns die Fülle geben und nicht nur ein paar Almosen oder eine kleine Aufmerksamkeit. Er will uns erfreuen und dass wir die ganze Ewigkeit über nur noch jubeln und jauchzen und sagen, Halleluja, Herr, was hast du alles so aus mir gemacht? Er will uns nicht nur beschenken und jetzt komme ich zu dem Punkt, also so viele Gotteskinder, die wollen nur Gaben haben. Wir haben heute auch einen Gabentest auch noch dazu. Gott will uns nicht nur beschenken, Gott will uns befördern. Mit diesen Gaben will er etwas in unserem Leben auslösen und bewirken. Er will uns in unsere Position bringen. Und Gott will uns nicht nur zum Schwanz und der fernen Liefen irgendwo machen, dass wir mitlaufen. Nein, Gott will uns zum Haupt machen, zur Krone. Und wir sind geschaffen worden von Gott aus zur Krone der Schöpfung. Er will uns in unsere Berufung bringen. Er will uns zu Königen und Priestern machen. Stell dir mal vor, hier sitzen lauter Könige. Hier sitzen lauter Priester. Das ist unsere Berufung, Leute. Und zwar nicht erst im Himmel, sondern wir tragen jetzt den Priestergeist und Königsgeist in uns. Die meisten entwickeln das bloß noch nicht und haben es noch nicht entdeckt und erfunden, dass es in ihnen drinsteckt. Er will uns erheben, uns adeln, versetzen, nach oben bringen. Das ist Gottes Plan mit dir und mit mir. Und deshalb geht's manchmal runter in Enttäuschungen, Niederlagen und so weiter, damit wir so richtig rauskommen. Und je tiefer, weißt du, wie bei einer Jahrmarktbahn, da geht's erstmal ganz tief runter und dann pssst, nimmst du Anlauf und kommst auf dieser Rodelbahn wieder hoch. Je tiefer du runterkommst,
desto mehr Schwung hast du in deinem Leben. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns befördert. Desto mehr Schwung hast du. Und ich habe die Geschichte von Hosea gelesen. Weißt du, ich will heute nicht über den Hosea predigen, sondern über Jesus. Aber seine Geschichte ist mit 22 Jahren angeschossen und verletzt. Und dann muss er in Exil. Dann muss er über Umland, Spanien, Frankreich und Holland und so weiter nach Hamburg landen, am Hafen irgendwo. Und so weiter. Das ist so diese Geschichte. Und dann bringt Gott irgendwie den Menschen wieder nach oben. Und dann hilft er. Und dann kommt noch eine Krise, dann kam diese, nicht Midlife-Krise, also eigentlich bist du schon zu alt gewesen für die Midlife-Krise, die mit 60 Jahren, wo er dann seine Midlife-Krise hatte. Aber dann kriegt man eine Krise im Leben und sagt mal, wie geht's mal weiter? Und dann macht man eine Reise, wie er gestern erzählt hat, nach Amerika. Das war die großartigste Reise seines Lebens. Dort hat er den gefunden, der sein Leben erst richtig veränderte, erst richtig verwandelte, Jesus Christus. So, nur nebenbei. Gott will uns erheben, vergrößern, uns expandieren. Das ist diese Beförderung. Gott will aus uns was machen. Er will uns zur Funktion bringen. Und jetzt haltet euch fest, ich komme ja aus dem Osten und ich nehme mir die Freiheit, Gott will uns zu Funktionären machen. Was? Im Osten gab es nur Funktionäre. Aber das waren diese Funktionäre, das waren nur Bonzen für mich. Also das waren nur vertauschte Rollen. Aber Gott will wirklich, dass du wirklich funktionierst. Das ist Gottes Plan und Gottes Absicht. Das ist diese Beförderung, dass wir anfangen zu funktionieren und nicht nur Funktionäre sind Bonzen, die den ganzen Segen da verschlucken und irgendwie so für sich einfach in ihrer Tasche wirtschaften und dergleichen. Das ist nicht der Plan Gottes, dass du gesegnet wirst. Du wirst nicht gesegnet. Andere werden gesegnet durch dich. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Andere werden bereichert durch dich und du nicht. Aber du kriegst ein so ein großes Feedback, so viel Freude am Dienen, am Funktionieren als Funktionär. Es geht nicht nur, dass du nur lauter Orden so hast. Weißt du, diese Funktionäre, ich kenne ja, weißt du, die hätten am liebsten auch noch hinten ein paar Orden sich angesteckt. Aber hinten sieht es ja niemand. Da sieht nur, da werden sie neidisch und eifersüchtig aufeinander. Wenn sie dann hinten auch noch, aber so alles voll mit lauter, weißt du, die ganzen Orden, es waren oft aus Plastik, glaub mir das. Aber willst du dich mit Plastikorden schmücken? Wir brauchen was Echtes. Und wahre Kinder Gottes brauchen keine Titel, keine Orden. Die wissen, was sie sind. Wir sind Söhne und Kinder Gottes. Wir sind Könige und Priester. Halleluja. Wir sind Heilige Gottes. Weißt du, das ist diese Beförderung. Gott macht aus Sündern Heilige. Das ist diese große Beförderung des Lebens. Also er will deine Funktion erweitern, dass du für ihn arbeitest, tätig wirst, dein Leben wirksam wird, wie auch immer. Dass du nützlich bist für deine Umgebung. Je mehr du nützlich bist für deine Umgebung, desto gesegneter bist du. Weißt du, wenn Leute die Dinge, die du von Gott geschenkt bekommen hast, gebrauchen, umsetzen und so weiter, desto gesegneter wirst du. Gott will, dass du aus der ganzen Lähmung herauskommst, dass du in dein Amt kommst. Was ist dein Amt? Pastor natürlich. Gut. Aber was ist dein Amt heute? Überleg einmal. Was für ein Amt hast du? Was für eine Behörde hast du? Amt ist eine Behörde für mich. Er will dich befördern und man muss aufsteigen. Im Amt muss man aufsteigen. Da muss man warten, bis der Platz frei ist, bis Not am Mann ist. Wie kommt man in ein Amt? Weißt du, wenn nur Stillstand in deinem Leben ist, das ist nicht das Leben, nur Stillstand. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Beförderung zu Beförderung. Und am Schluss sind wir Könige und Priester. Es geht nicht so einfach. Die meisten Leute denken, einmal gesegnet, einmal gesalbt, einmal im Gottesdienst gewesen, eine Erfahrung mit Gott gemacht haben. Halleluja, Halleluja. Nein, es geht weiter. Denk an David, die Salbung war nur der Anfang. Der junge Bursche. Und dann der Kampf des Glaubens. Gott will dich befördern. Und deshalb, wo Gott das Haus baut, das hat Sinn, wo Gott mitarbeitet. Und Gott arbeitet an deinem Leben, ob du es glaubst oder nicht. Wenn ich so Hosea angucke, guck mal, nur am Schluss nachher lese ich dann, was Gott alles so getan hat in den letzten 20 Jahren, was Gott gewirkt hat. Aber Gott hat schon in dieser vorlaufenden Gnade gewirkt. Wenn das und das und das nicht passiert wäre, wäre er heute Morgen nicht hier. Und deshalb, weißt du, es gibt keine Zufälle bei Gott. Und sagt Schicksalsschläge. Wir nennen manchmal Schicksalsschläge. Weißt du, das sind Fügungen und Führungen Gottes. Das, was der Vater gepflanzt hat, das erzieht er, das begießt er, das behandelt er. Das, was der Vater ins Leben gerufen hat, das lebt auch wirklich. Es existiert. Was Gott Vater ins Leben gerufen hat, das, was er einmal gegeben hat, das hat man. Und das, was er will, das kommt. Kannst du dich auch querstellen, so viel du willst. Also ich habe es in meinem Leben festgestellt, je mehr ich mir querstelle, desto schneller kommt es. Tatsächlich. Weil Gott will die Starken zum Raube haben. Und wenn du denkst, nein, das mache ich unter keinem Umstand, du wirst es dankbar tun und dankbar machen. David sollte König werden. Weißt du, es ist egal, was in deinem Leben passiert, jeder von uns hat eine Bestimmung, König und Priester Gottes zu sein. Und jeder von uns ist ein Bestimmter in dieser Welt. Ob die Leute daran glauben oder nicht, ob du daran glaubst oder nicht, ist auch egal. Gott glaubt wenigstens an dich. Und das ist das Große. Gott hat an dich geglaubt, als er seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren in diese Welt schickte. Er hat an dich geglaubt. Sonst hätte er seinen Sohn dir nicht geopfert. Hätte er nicht so viel investiert in diese Welt, wenn er nicht an dich und mich geglaubt hätte. Du bist ein von Gott Bestimmter. Vor Grundlegung der Welt, noch bevor ein Sonnenstrahl war, bevor noch ein Regenwurm war oder Regentropfen war, hat Gott dich und mich gewollt. Denk drüber nach. Nicht erst mit der Geburt. Mit der Geburt, da bist du erst ausgebrochen. Da bist du erst in diese Welt gekommen. Da musst du jetzt diese Gaben, die Gott dir gegeben hat, jetzt musst du es jetzt umsetzen. Aber Gott hat dich schon vorher gewollt. Er hat genau gewusst, dass du kommst. Und jetzt bist du da. Egal, was die Leute denken, egal, welche Ausbildung oder Qualifikationen du gehabt hast, jeder von uns hat eine göttliche Bestimmung. Unser lieber David. Denk an diesen König David, der war kein König, der war ein Hirtenbub. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, hat er geschrieben. Der Herr ist mein Hirte. Und als der Samuel kam, um den neuen König für Israel zu salben, David war gar nicht eingeladen. Da kam der Große zuerst einmal, da kam der Dicke, da kam der, was weiß ich, der Intelligente, der Schlaue. Aber da kamen alle sieben Söhne Israels kamen nacheinander und Samuel muss sagen, das ist er nicht, das ist er auch nicht, das ist er auch nicht, das ist er auch nicht. Also gar keine Söhne mehr. Menschlich war er nicht geplant, dass er zu der Salbung kommt. Menschlich war er gar nicht eingeladen. Menschlich hat man ihn gar nicht, sich für den gar nicht interessiert. Also der kommt unter keinen Umständen in Frage. Und als der zur Tür reinkommt, dann sagt der Prophet, und das ist es. Der Mann ist es. Und dann komm schnell, David, knie dich hin und ich habe dich, ja, was zu tun hier. Hat ihn als König gesalbt. Und all die anderen, die eingeladen waren, angeblich privilegiert waren, eigentlich vom Vater bestimmt, der Älteste, na, der kommt jetzt schon schön. Nein, der Kleinste, das achte Kind. Moses, denk nur an Moses. Weißt du, Moses hat ein Charisma gehabt. Der Teufel hat auf sein Leben abgesehen. Er sollte sterben. Er sollte gar nicht überleben. Weißt du, aber Moses, Gott hat einen Plan mit ihm gehabt. Und viele Leute sollten schon längst nicht mehr leben. Die sollten schon längst verreckt sein. Die sollten längst schon im Grab liegen. Die sollten längst schon von Würmern gefressen sein. Die sollten gar nicht mehr existieren. Aber Gott hat dich bis zu diesem Augenblick erhalten, weil er einen Plan mit deinem Leben hat. Und Gott hat mit Moses einen Plan gehabt. Auch wenn er manchmal aus der Reihe getanzt hat. Weißt du, wenn Leute Schwierigkeiten machen, das ist kein Problem. Und wenn Leute Schwierigkeiten haben, ist für Gott auch kein Problem. Gott managt, Gott ist unser Manager. Was passiert? Moses muss fliehen zu seinem Schwiegervater. Und eigentlich hat er sich in seinem Leben sich mit seinem Schicksal abgefunden. Ich bin jetzt ein Hirte, ich bin kein König mehr. Mir steht am Thron nichts zu und so weiter. Und er sitzt da und hütet seine Schafe und plötzlich holt Gott ihn ab. Und das ist das Wichtige. Weißt du, wenn Gott sieht, der Mann, der will das Richtige, aber er kann es nicht. Er schafft es nicht. Und wir alle wollen das Richtige, wir finden bloß nicht die richtigen Worte dazu. Den richtigen Griff, den richtigen Ansatz. Das ist unser Problem. Und das war bei Moses. Und in ihm steckte ein Führer, Volksführer, ein großartiger Lehrer und Leiter, aber er kam nicht. Ich denke nur an die Apostel, die Jünger, einfache Fischersleute von Kapernaum. Jesus kommt und sieht, Petrus, du. Und du, Nathanael, da auch. Und du, Philippus. Und du. Und aus diesen einfachen Fischern werden Menschenfischer. Du siehst, was Gott macht. Und stell mal vor, die wären Fischer geblieben, die hätten ihre Fische aufgegessen, wäre alles gewesen. Kein Mensch hätte nach ihnen gekräht. Aber heute, Petrus, der braucht nicht einmal Familiennamen. Petrus. Alle wissen, wer Petrus ist. Oder die wissen, wer diese Apostel sind. Gott hat aus diesen Leuten, diesen einfachen Leuten, Persönlichkeiten gemacht. Oder ich denke nur an Josef. Gott befördert die Leute und macht sie zu Häuptern, zu Ältesten, zu Aposteln und was auch immer. Josef sitzt im Gefängnis in Ägypten und versauert dort. Ja, denk, ah Gott, guck mal, was nützen die ganzen Träume? Was nützen die ganzen Ideen? Was nützen die ganzen Einfälle, die ich da habe? Von meinen Brüdern bin ich abgeschrieben. Mein Vater weiß gar nicht, wo ich bin. Die Welt kann mich vergessen. Die Welt weiß nicht einmal, wo ich sitze, gerade jetzt im Augenblick. Das, also war seine Situation. Und er denkt auch, Gott hat ihn auch abgeschrieben. Also Gott kümmert sich nicht um mich. Also ich bin so weit weg vom Land der Verheißung, also hier wird Gott mich doch nicht mehr finden. Aber ich sage dir eine Wahrheit, Gott schreibt niemand ab. Amen. Gott schreibt niemand ab. Merk dir das, Gott schreibt niemand ab. Und ich sag's noch einmal, damit du weißt, auch für den schlimmsten Kerl, Gott schreibt niemand ab. Du kannst gar nicht schlimm genug sein, und Gott wird dich nicht abschreiben. Im Gegenteil, je mehr die Menschen dich abschreiben, desto mehr interessiert sich Gott für die Abgeschriebenen. Desto mehr interessiert sich Gott für die. Gott selbst befördert die Menschen und nicht die Menschen. Gott selbst macht mit den Menschen Geschichte. Er ist wie ein Schachspieler, der sie in der Position bringt. Manchmal zuerst mal so viel Verlust. Denkst du, Mann, oh Mann, was da alles wegfliegt. Die ganzen Bauern sind weg. Die ganzen Läufer sind weg. Die ganzen Türme sind weg. Und dann in letzter Minute mit einem Schachzug ist das ganze Brett abgeräumt. Wirklichkeit des Lebens. Haben wir ja gehört. Quadrat, Kugel, Rund, Bolzen. Immer, wenn Gott einen Menschen ruft, ist eine Beförderung angesagt. Er will Persönlichkeit machen mit Format. Und mal mit seinem Format, nach seinem Maß, nach seinen Maßstäben. Er rief den Abraham aus Ur in Chaldea in einer Zeit, wo die Leute sich einen großen Namen machen wollten, die bauen da riesige Türme. Aber was ist aus diesen Völkern, aus diesen Menschen geworden, die sich die großen Türme gebaut haben? Nichts, kein Mensch weiß mehr davon. Aber Abraham, ich will dir einen großen Namen machen und du sollst Vater vieler Völker sein. Gott rief Abraham. Hier wollte er sich in diesem Mann verewigen, unsterblich bleiben. Und dieser Abraham sollte lange und ewig in Erinnerung bleiben. Einen großen Namen will ich dir geben. Und zum Stammvater aller Gläubigen. Also wenn du heute sagst, ich glaube, Hebräer 11 liest, also der Glaube Abrahams. Gott befördert seine Leute. Ich denke nur, du kannst egal sein, wo du willst. In Spanien, Russland, China, Afrika, im Busch, in der Wüste, auf Mount Everest. Gott befördert seine Leute. Ich denke nur an Daniel und seine Freunde. Weißt du, sie sind Sklaven, sind Gefangene. Sie müssen am Königshof sich gefallen lassen, dies und jenes, dass man sogar ihnen heidnische Namen, Götternamen gibt, aber die bleiben in ihrer Identität das, was sie immer waren. Daniel. Und dann behaupten sie ihre Position. Sie bleiben bei ihrer Entscheidung, bei ihrem Entschluss, und sie bekommen eine Funktion am Königshof. Denk an Daniel. Der hat Könige überlebt, der hat Reiche überlebt sogar. Das Perserreich, den Belsazarreich und so weiter. Der hat Reiche überlebt. Du überlebst Reiche, wenn Gott dich in eine Position bringt. Du überlebst Epochen, Zeitläufe, du überlebst alles. Gott hat dir dieses Leben gegeben. Und ich denke, dass du lebst. Schnauf mal ein und aus, atme. Jeder, der atmet, der lebt noch für mich. Einer, der nicht mehr atmet, der lebt nicht mehr. Also wenn du immer noch atmen kannst, also du lebst. Und Gott hat etwas in dir hinein investiert. Jedes Mal, wenn ich einhauche, dann denke ich dran, oh, der hat in meiner Nase oder in der Nase von Adam seinen Odem eingehaucht. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und du bist heute eine lebendige Seele. Du bist eine Persönlichkeit. Du bist nicht ein Tier. Meinem Hund wird es nie einfallen, mir 5 Euro zu klauen und zum Metzger zu gehen und sich eine Wurst zu kaufen. Aber mir fällt es ein. Warum? Weil ich eine Persönlichkeit bin. Ich kann Entscheidungen treffen, Pro und Contra, und ich kann mich entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Unsere Beförderung hat eine göttliche Bestimmung. Wenn du Johannes 15 liest, Frucht zu bringen, Weinstock und die Rebe. Unser Leben hat eine Bestimmung, wir sind bestimmt, das Reich Gottes zu bauen. Also nicht nur beschenkt zu werden, sondern was zu tun. Die meisten Leute möchten nur beschenkt werden. Es ist eine schöne Phase im Leben, beschenkt zu werden. Aber Gott hat uns berufen zu seiner Ehre, wir haben es gehört. Gott die Ehre zu geben. Unsere Beförderung hat etwas mit unserer Erwählung zu tun, einer Bestimmung. Gott hat dich bestimmt, dass dein Leben Resultate hat. Frag dich, was für Resultate habe ich in meinem Leben? Was für Resultate bringe ich, dass Gott glücklich macht? Und das, was dich glücklich macht, macht auch Gott glücklich. Unser Leben hat einen Sinn. Diese große Frage, die Hosea mit seinem Fragebogen macht, was ist der Sinn des Lebens? Denk als Kind Gottes, was ist der Sinn deines Gotteskind, deiner Gotteskindschaft? Warum bist du gerettet? Warum singst du Halleluja? Warum betest du überhaupt? Was ist der Sinn? Warum bist du heute Morgen hier? Wir sind nicht umsonst und zufällig hier oder Schicksalsschlag. Nein, wir sind hier, um einen Auftrag zu erfüllen. Josef, was sollte der arme Josef, weißt du, der David, das achte Kind, aber Josef ist das elfte Kind. Muss vorstellen, also wir kommen schon aus einer Familie mit 11 Kindern. Josef war das elfte Kind, der elfte Sohn von Jakob. Es war von seiner Lieblingsfrau, aber trotzdem, es war das elfte Kind, der Reihenfolge nach geboren wurde. Also, und schon allein seine Geburt war kompliziert. Die Geburt von Josef, und die Mutter starb sogar, die Rahel starb an der Geburt des nächsten Sohnes von Benjamin. Schon seine Geburt war nicht gewollt. Der Teufel wollte nicht, dass Josef zur Welt kommt. Und ich sage dir eine große Wahrheit, der Teufel wollte vielleicht nicht, dass du geboren wurdest. Deine Mutter wollte dich vielleicht abtreiben, deine Geburt war eine schwierige Geburt oder was es auch immer war. Also eine komplizierte Geschichte. Leute, haltet euch fest, alle Erwählten Gottes haben komplizierte Geschichten. Und was mich kompliziert macht, mache ich total ganz schwarz. Es sind schwierige Menschen, sind Problemmenschen. Sie haben etwas in sich, was die anderen nicht haben. Soll ich sie sagen, was? Eine ganze Menge Probleme. Gott gewollte, Gott erwählte Menschen haben eine ganz riesige Menge von Problemen, Probleme, Probleme, Probleme. Alle Auserwählten Gottes, sie haben nicht nur Probleme, sondern die meisten, studiert die Bibel, und wenn du was anderes gefunden hast, dann sage ich Dankeschön und bin begeistert. Aber wenn du deine Bibel studierst, alle diese Auserwählten Gottes haben anfangs eine unrühmliche Geschichte. Also für diese würdest du nicht einmal 5 Cent geben. Skandalgeschichten, schon allein die Zeugung. Ich denke nur die Zeugung. Sogar unser Herr Jesus Christus, seine Zeugung ist eine Skandalgeschichte. Jungfrauengeburt. Oder Johannes der Täufer. Der Vater wollte ihn nicht Johannes nennen. Und er musste mit Gottes Macht überzeugt werden. Oder Samuel, die Hanna liegt im Tempel und heult und flennt und so weiter. Und der Priester kommt und sagt, du bist besoffen, liebes Weibchen. Schlaf mal aus. Aber sagt, nein, deine Magd ist nicht betrunken. Du siehst mit Verdächtigungen, mit was weiß ich allem, was da kommt. Sie haben mit Ablehnung zu kämpfen, die Auserwählten Gottes. Sie haben riesige Widerstände. Aus ihnen darf nichts Gescheites werden. Der Teufel will es nicht. Warum? Weil Gott einen Plan mit ihnen hat. Weil sie für Gott reserviert und für Gott bestimmt sind. Und oft werden sie vergewaltigt, entführt, müssen fliehen, sich verstecken und so weiter. Müssen durch große Tiefen gehen, bis sie zu dem werden, was Gott aus ihrem Leben machen möchte. Und alle Erwählten Gottes haben schon als Kinder große Probleme. Deshalb deine Problemkinder, die du hast, dein Sohn, deine Tochter, was es auch immer ist, ist für einen ganz bestimmten Zweck geboren. Um den Namen Gottes zu heiligen, den Namen Gottes zu preisen. Und wenn sie geboren wurden, diese Kinder, der Teufel konnte es nicht verhindern, dann sollte er ertränkt werden wie Moses. Jesus sollte ermordet werden. Paulus ist in die falsche Religion geraten, bei den Juden gelandet und ein Fanatiker geworden, ein Extremist, verfolgte andere. Probleme, Probleme, Probleme. Weißt du, der Teufel will niemand freiwillig freigeben und loslassen, weil Gott einen Plan hat. Und Gott hat, also ich kann es nicht fertig bringen, aber ich möchte durch die Gnade Gottes erreichen, dass du Gott dankst, wenn du nur noch Probleme hast. Und sag, Gott, das merke ich, du hast mit meinem Leben was vor. Du wirst aus meinem Leben Geschichte machen. Du wirst ein neues Kapitel in meiner Familie schreiben. Du hast einen Plan in dieser Nation mit mir. Und Gott muss regelrecht um dich kämpfen und ringen und so weiter. Und er investiert alles, um dich zu einem wunderbaren Werkzeug machen. Saul von Tarsus war, ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das kapieren die meisten nicht. Dass gerade dieser Mörder, Christenverfolger, Christenhasser, dass gerade der Geschichte machen soll, und zwar ganz massive Geschichte, dass 12 seiner Briefe sogar in der Bibel uns enthalten sind. Und Josef, wenn ich den anschaue, den guten Mann, den guten Jungen da, weißt du, er sollte Geschichte machen. Und Gott macht Geschichte mit dem Letzten und dem Vorletzten. Auch bei dir und bei mir. Vielleicht so in der Fernen liefen, du sagst also, was bin ich schon eigentlich? Gott macht Geschichte mit dem Kleinsten, mit dem Unwürdigsten. Gott macht Geschichte mit dem Gehasstesten, der am meisten gehasst wurde, mit dem schwarzen Schaf in der Familie. Gott macht mit dem schwarzen Schaf in deiner Familie Geschichte. Jetzt überlege einmal, wer ist ein schwarzes Schäfchen? Vielleicht bist du selber. Danke Gott. Herr, mit mir machst du Geschichte. Die Beförderung Gottes geht durch Tiefen zur Höhe, durch Leid zur Herrlichkeit, vom Kreuz zur Krone, vom Niederlage zum Sieg. Gott macht mit denen Geschichte, die durch große Tiefen gehen. Also es geht mir um die Beförderung Gottes. Du möchtest ja befördert werden. Hast ja mich gefragt, bis 6 Uhr hierher gekommen, um zu hören, wie werde ich befördert. Also jetzt sage ich dir die Wahrheit. Durch Tiefen. Achte auf die Menschen. Und jetzt möchte ich dich bitten, 52 Sonntage, achte auf die Menschen, die durch große Tiefen gehen. Denn das sind Berufene Gottes. Achte auf die Menschen in deiner Umgebung, die durch große Tiefen, nicht die fromm sind, sondern die große Tiefen durchmachen. Die im Gefängnis sitzen, Josef. Gott wird mit diesem Jungen Geschichte machen noch. Warte mal ab. Die gefangen sind, die im Gefängnis sitzen. Weißt du, die sitzen nicht umsonst im Gefängnis und zufällig, weil ich verdient habe, wie wir gestern es gehört haben. Nein, die Leute sitzen im Gefängnis, weil Gott einen Plan mit diesen Leuten hat, der liebende Vater. Weil er nicht anders zum Zug kommt, als nur über diesen Weg. Jan Zuccarelli war mal bei uns hier in der Gemeinde und hat in Argentinien tausende Christen, also betreut Christen, die im Gefängnis waren. Und die Gemeinde Jesu wächst in den Gefängnissen Argentiniens. Das müssen wir nicht für möglich halten. Dort haben sie Gebetskreise. Ich habe in Königsberg in meinem Gefängnis erlebt und hartgesottene Lebenslängliche, also die werden nie rauskommen, das wussten wir und so weiter. Und wir sind zu diesen Lebenslänglichen und haben mal gesagt, zu denen möchten wir hingehen. Und da waren etwa 300 Leute in diesem Gottesdienst und wir haben Zeugnis gegeben. Unsere Geschwister haben ein bisschen was gesungen. Und du, das für mich war so ergreifend, dass vielleicht 100, 200 dieser hartgesottene, kahlgeschorene Männer, tätowiert bis geht nicht mehr und was auch ihre Geschichte ist, die kamen nach vorne. Zuerst einmal, es war hochinteressant, da kam niemand nach vorne. Wer möchte sein Leben Jesus geben? Keiner streckt sich. Und dann, wer möchte sein Leben Jesus geben? Keiner streckt sich. Dann steht der Hauptmann, der Gefängniswärter, der nimmt, also der ist ja Atheist, das war unter Kommunismus noch, dann nimmt er hat ja die ganze Zeit seinen Hut, seine Mütze runtergenommen mit dem Stern und Sichel und Hammer und stand da. Und keiner stand auf, dann steht er auf. Leute, das ist die Lösung für eure Probleme. Und sagt, wer möchte kommen, nachdem der Hauptmann grünes Licht gibt. Er selber steht und sagt, bitte, ich möchte als Erster, ich möchte mein Leben Jesus geben, der Hauptmann, der Gefängniswärter. Und dann bricht das Eis und etwa 100 Leute oder mehr, ihr habt da Fotos, das kann ich euch mal zeigen, die kommen nach vorne und die beten und die beten und die beten. Nicht nur, weil wir Schokolade dabei hatten oder sonst was, das haben sie gar nicht gewusst, was wir dabei hatten. Das haben wir erst hinterher verteilt. Aber weißt du, die Leute haben nicht Schokolade gewollt, sondern Jesus. Jesus. Und du, das war für mich so ergreifend, diese hartgesottenen Leute. Und ich weiß nicht, was aus diesen Leuten geworden ist. Auf jeden Fall, ich habe später, als ich dann jemanden dort angefragt habe, bitte guckt nach dem Gefängniswärter und guckt und so weiter, dann sagt er, die haben 11 Leute im Gefängnis getauft. Und die haben einen Ältesten gewählt in der Gemeinde dort, der schon aus. Und es ist auch erstaunlich, der Älteste war ein früherer Baptistenmitglied einer Baptistengemeinde, vom Glauben natürlich abgefallen, auf krumme Wege geraten. Und der hat Bibelstunden gehalten, des Ältester geworden, Gefängnisältester. Also Diener Gottes, Prediger, aus der Bibel vorgelesen. Weißt du, Gott hat manchmal merkwürdige Wege. Warum sitzt der Kerl da drin? Weil Gott einen Plan hat. Paulus im Gefängnis, weißt du, über Gefängnisse hat Gott gewirkt und gearbeitet in Philippi. Also Gott macht Geschichte und er benutzt die schlimmsten Gauner, um Geschichte zu machen. Zachäus, denk mal nur, Verstehst? Kommt in sein Haus und plötzlich ist alles geordnet. Also verachte Menschen nicht, die Tiefen durchmachen müssen. Gott ist mit ihnen. Sie sind von Gott gezeichnet. Sie werden von Gott durchgetragen für einen ganz bestimmten Plan. Gott hat sie reserviert. Denk nicht, dass, ja, guck mal, was hat der wohl verbrochen, der Josef, dass er jetzt verkauft wurde als Sklave. Der hat nichts verbrochen. Gott hat einen Plan mit ihm gehabt. Die göttliche Beförderung, nicht menschliche, die geht zuerst einmal nach unten, zuerst Tod und dann erst Leben. Zuerst vergisst du alles. Tod ist unsere Beförderung. Bruder Matthäus. Tod, was ist das eigentlich? Es ist Verneinung, Ablehnung, Abschreibung, Ruin. Das ist das Mittel Gottes für unsere Beförderung. Weißt du, wo du nichts mehr eigentlich von dir selbst erwartest, hat Gott was mit dir vor. Das ist die Stunde Gottes. Die meisten Menschen sehen nur dieses Leben, die Spitze eines Eisbergs. Es ist viel zu wenig. Alles andere ist drunter. Das Verborgene. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das aufrichtige Herz eines Moses, der Gerechtigkeit wollte. Aber mit falschen Mitteln. Und die meisten Leute wollen Gerechtigkeit und werden zu Verbrechern. Unsere wirkliche Beförderung kommt, wenn unser Herz nicht mehr richtig schlägt, wenn wir nicht mehr von dieser Welt groß was erwarten, wenn die Welt uns hinter sich lässt und abschreibt und sagt, also Josef, du kommst nicht, du bist das elfte Kind, was willst denn du? Wir leben nicht nur für dieses Leben, ihr Lieben, sondern wir haben noch ein anderes Leben. Ihr werdet mir erlauben, dass ich Goethe und seinen Faust zitiere. Goethe sagt in seinem Faust mit seinem Mephisto, dass ein Mensch ein sterbendes Wesen ist, eine langbeinige Zikade, sagt er, altes Deutsch, was eine Zikade ist. Die meisten wissen es nicht. Ein zur Klarheit und Vollkommenheit strebendes Wesen, das ist der Mensch, der will das Gute. Und dort sind die Geister der Verneinung, sind selbst, dann beschreibt er in seinem Drama, sind selbst Teile des göttlichen Planes, sind Werkzeuge der Beförderung des kosmischen Werdens, die aus Widerspruch der Elemente entstehen. Also Druck erzeugt Gegendruck. Und der Mephisto sieht dann dort beim Faust, dass alles nur zu Demonstrationszwecken da ist. Alles nur zu Demonstrationszwecken. Und ich sage dir, Bruder, Schwester, auch du und ich, wir sind nur zu Demonstrationszwecken da, zur Vorführung. Gott will zeigen, aus dem kann ich noch was machen. Wenn du nach Florenz kommst und schaust diesen jungen David von Michelangelo an, da war dieser Felsblock, da hat ein Künstler sich vertan und vermurkst diesen Klotz da. Und dann kommt Michelangelo vorbei und sieht, und dann sieht die Faserung von diesem Marmorblock und sagt, mei, das ist was Wunderbares, aus dem könnte ich was machen. Könnte ich diesen Block haben? Ja, der ist wenigstens entsorgt. Und dann nimmt er und dann meißelt er und dann kam der Tag der Enthüllung und die Leute waren alle wie gelähmt, perplext, schockiert. Und dann ein Satz, das ging durch die Welt, was hat er doch aus diesem Block gemacht? Aus diesem Klotz gemacht. Weißt du, wenn wir in der Ewigkeit eines Tages beim Vater im Himmel sind, dann werden die Engel sagen, da werden deine Freunde sagen, deine Nachbarn sagen, wenn die Geschichte enthüllt wird, was hat der doch aus diesem Klotz gemacht? Aus deinem Klotz. Du bist auch so ein Klotz. Was hat er? Er hat deine Faserung gesehen. Er hat entdeckt, in dem steckt was drin. Da kann ich diesen jungen David draus machen. Du bist also zu Demonstrationszwecken Gottes da. Gott will dir zeigen, was er aus dir, aus diesem Nichts machen kann. Ist der Schöpfer des Lebens. Deshalb immer wieder, wo Gott Leben fördert, da setzt er sich ein, da sorgt er für die Lebenden und so weiter und fördert und unterstützt, wo er es nur kann. Und wenn es nicht mehr geht, schickt er sogar seinen Sohn und sagt, Junge, mach's, schaff's. Bring denen Leben runter. Die Güte Gottes ist es, was uns befördert. Dieser mein Sohn war tot und sie erlebt. Du siehst, also wie der Vater plötzlich diesen Gauner, diesen Lumpen, diesen Ganoven, diesen Süfki, was er plötzlich aus dir macht. Kommt nach Hause, der steht da, braucht nichts reden, alles macht der Vater. Das ist die Liebe Gottes. Und weißt du, was der Vater macht? Der wollte, dass der Junge zuerst mal richtig lebt. Er macht ein Fest. Bei Gott beginnt das Leben mit einem Festmahl. Mit einem Freudenmahl. Und lasst uns freuen und fröhlich sein. So beginnt das Leben, diese Beförderung Gottes, wenn du zum Heiland kommst, da wird es nur noch gefeiert. Gott überträgt dir das Geheimnis des Lebens. Der Heilige Geist wird dir gegeben. Plötzlich wirst du apostolisch, gesandt von Gott. Alle Apostel, egal wer, alle Jünger Jesu, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sind Gesandte Gottes. Gott überträgt seine Geschäfte dir und mir. Du bist also ein Prokuraträger. Du hast Vollmachten in dieser Welt. Und ich gebe euch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das ist unser Auftrag, unsere Berufung. Und die Werke Satans zu zerstören. Und was sind die Werke Satans? Krieg, Ungerechtigkeit, Streit, Zank, Zorn, Ärger, Groll, Bitterkeit. Das sind die Werke Satans. Die sollen wir alle elementieren. Und das ist schon die große Beförderung. Gott macht aus dich Salz und Licht, wie das alles so ist. Ich könnte dir jetzt mal einen Vortrag halten über Salz, aber das tue ich jetzt nicht, die Zeit reicht nicht dazu. Aber du siehst, Gott macht aus etwas, was nichts ist, etwas Großartiges. Und das ist deine Beförderung, macht dich zu seinem Zeugen. Er setzt dich sogar ein, du sollst mein Zeuge sein, du sollst mich bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich bestätige dich, dass die Bestätigung Gottes ist, dass das klappt. Dass du durchkommst, wie auch immer. Dass du gesegnet wirst. Und das ist schon allein, was dich adelt, dich ungewöhnlich macht, sich übernatürlich macht. Weißt du, wenn du plötzlich sagst, also mit Gottes Hilfe, ich habe nur geschafft mit Gottes Hilfe, ich bin nur durchgekommen mit Gottes Hilfe. Schon allein diese Gotteshilfe, dass du die erlebst, das ist schon ein Wunder. Hat große Pläne mit dir. Gott ist der Inhaber aller Mittel, also er weiß, wie er dir helfen kann, aller Macht. Gott hat die Intelligenz, das Know-how. Wie mache ich das? Er hat das Leben und alles, was er dir gibt, gibt er umsonst und aus Gnade, weil er einen Plan mit dir hat. Die Gegenwart Gottes ist, was dich befördert. Weißt du, plötzlich, du sagst, irgendeine Macht hat mich inspiriert. Irgendetwas, wir sprechen draußen so die großen Entdecker und Erfinder, die sagen, Blitzgedanken. Das waren keine Blitzgedanken, das war eine Gnade Gottes. Du hast im lichten Moment, in einem Moment, Licht im Augenblick gehabt und das war alles. Du hast Erleuchtung bekommen, bist wissender geworden. Du hast dich irgendwie mit Gott identifiziert und Gott hat sich mit dir identifiziert. Das war der Moment. Und zack, es ist passiert. Und das ist, was wir brauchen, diese Beförderung von Augenblick zu Augenblick. Wenn der Geist Gottes in uns wohnt oder in uns kommt, wir werden automatisch befördert. Denk nur an unseren Daniel und seine drei Freunde. Wir wollen nur Wasser trinken und nur Gemüse essen. Und dann heißt es, und sie waren 10-mal klüger. Die waren schon damals gescheit, aber 10-mal klüger. Und jetzt kommt noch etwas, das ist für die Ladies was, 10-mal schöner. Ohne Puder, ohne Creme, ohne Salbe, ohne irgendetwas. Die waren 10-mal schön. Also wie diese Jungs ausgesehen haben, zum Verlieben. Aber das war die Gnade Gottes. Der Geist ist es, was uns zu Menschen macht. Der Geist Gottes. Und was wir brauchen, ist mehr vom Heiligen Geist. Und das ist, was uns befördert. Wir müssen uns nur dem Heiligen Geist öffnen. Nicht den falschen Geist, nicht den Problemgeistern, sondern dem Heiligen Geist. Und im Josef war auch ein anderer Geist. Wenn du den Josef anguckst, er hat ein anderes Herz gehabt und der Herr war mit ihm. Wo der auch hinging, Josef und der Herr kam mit ihm. Er war mit ihm. Egal was passierte, immer wieder mit Gottes Hilfe, er kam raus. Schau dein Leben an und das ist deine Beförderung. Mit Gottes Hilfe, du kommst immer wieder und immer wieder aus der Geschichte, aus der Affäre raus. Wird vergeben. Weißt du, die Menschen vergeben dir manchmal gar nicht. Weißt du, die sind so verbittert und die sind so zornig und so wütend und sagen, nein, das, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Aber Gott hat dich nicht abgeschrieben. Und der Herr war mit Josef. Das war so wichtig. Dort, egal wo er hinkam, denn Gott war sein Beförderer. Und ich möchte sagen, Förderer. Wenn aus deinem Leben etwas werden sollte, brauchst du einen Förderer, der dich fördert, der dich unterstützt. Der hinter dir steht, der dich motiviert. Und für Josef und all diese Heiligen war Gott der Förderer. Und er sorgte für ihr Fortkommen, dass sie aus der Sache, nachdem sie ihre Lektion gelernt haben, gesegnet rauskommen, bereichert rauskommen. Und alles Äußere, was in ihrem Leben passiert, und Bruder und Schwester, und alles, was in deinem Leben heute Morgen passiert, und da passiert ist und noch passieren wird, ist alles nur Formsache. Verstehst du mich? Ist alles nur Formsache. Das formt dich. Dient zu deiner Form, du bekommst bestimmte Gestalt. Weil der Förderer Gott dahinter steht. Und entdecke, dass Gott der Manager ist, der dich fördert. Der alles so einfädelt, dich leitet. Du musst dich nur hinstellen und sagen, hier bin ich, holen Sie mich bitte ab. Und genau dann läuft das Leben, da ist alles schon vorbereitet, Quartier schon für dich gesorgt, das Auto ist schon da, der Esel ist schon angebunden, ist alles schon da. Der Saal ist schon gerichtet fürs Abendmahl, da ist schon alles da. Deine wahre Lebenshilfe kommt von diesem göttlichen Förderer, der begünstigt dein Leben, verschafft dir ständig Vorteile. Weißt du, was ist ein Vorteil? Eine Sekunde mehr Luft haben. Eine Hundertstel, das wollen die Olympischen Spiele. Eine Hundertstel oder Tausendstel Sekunde schneller sein als der andere. Das sind Vorteile. Besser starten. Dein Förderer Gott verbessert dein Leben, bricht dir die Bahn, streitet für dich. Sogar die Sterne stritten im Kampf bei Josua und Deborah oder wo auch immer. Er streitet und kämpft für dich. Und das ist der größte Beitrag in deinem Leben. Gott hilft mir. Mit deinem Gott springst du über die Mauern. Weißt du, dein Leben ist eingemauert. Schau dein Leben richtig an. Da läuft nichts, da läuft nichts, da läuft nichts. Überhaupt läuft nichts. Und es ist gut so, dass es nichts läuft. Denn jetzt musst du lernen, springen, nicht gehen. Du musst lernen, mit Gottes Hilfe über deine Hindernisse hinweggehen, über diese negativen Gedanken. Mit Gott springe ich über die Mauern. Was sind so deine Mauern? Das ist der Hass der Brüder vielleicht, der Hass der Nachbarn, der Ärger, der Groll. Wäre Josef niemals von seinen Geschwistern gehasst worden, er wäre niemals nach Ägypten gekommen. Er wäre niemals Vizekönig geworden, wenn er niemals gehasst worden wäre. Und deshalb, weißt du, dieser ganze Hass und Widerstand, diese Kündigung, dieses Mobbing, all der ganze Kampf, den du und den Stress, den du hast, du wärst nie dorthin gekommen. Wenn Josef nicht von der Frau Pharao so begehrt worden wäre, ohne der Lust und Sexgier der Frau Potiphar, wäre Josef nie ins Gefängnis gekommen, wäre nie von diesem Hauptleibwächter Pharaos weggekommen. Wenn das alles nicht gewesen wäre, wäre Josef nie dorthin gekommen, wo er hingekommen ist. Ohne sein Gefängnis wäre nie das geworden. Der Potiphar setzte ihn über sein ganzes Haus als Verwalter und so weiter. Und der Potiphar war wahrscheinlich Gourmet, der hat's Essen gut geschmeckt. Der wollte sich nur noch um seine Küche kümmern. 1. Mose 39, 2 bis 6. Der wollte nur ums Essen kümmern. Und alles andere hat er Josef anvertraut. Alles andere hat er dem Josef anvertraut. Josef war der Verwalter. Und hier lernt er die zukünftigen Aufgaben seiner neuen Berufung, nachher später als Vizekönig. Der war der oberste, dieser Potiphar, der war der oberste Leibwächter, gehörte zur Leibwache Pharaos. Und zwar, Potiphar hat ihn nicht vermittelt zum Pharao, aber Gott hat Interesse gehabt, dass er zum Pharao kommt. Auf Umwege. Weißt du, Gott sorgt dafür, dass du auf Umwege an deine Berufung kommst. Und Gott befördert tüchtige Leute. Befördert Leute, die lernwillig sind, die Gott vertrauen, die sich nicht aufgeben, die flexibel sind. Josef war flexibel, musste flexibel sein. Flexibel ist das schöne Wort, das du lernen solltest. Steht nicht in der Bibel, aber ich sag's es dir. Anpassen. Paulus sagt, ich bin den Römer ein Römer geworden, den Griechen ein Grieche, den Juden ein Juden, flexibel. Josef lernt selbst was zu unternehmen, ist hingebungsvoll, macht das Beste, was er kann aus seinem Leben. Und hier im Haus von Potiphar lernt er anständige Sitten, lernt, wie man sich benimmt in der Oberschicht bei den obersten 10.000, lernt Respekt und Würde, sieh mein Herr, und geht mal rückwärts raus, lernt zu warten. Hier wird er vorbereitet. Du sagst ja, warum bin ich bloß nach Ägypten gekommen? Du bist dorthin gekommen, um neue Sitten zu lernen, dich zu beherrschen zu lernen. Anstand zu lernen, zu entdecken, was ich gehört und was ich nicht gehört. Hier lernt Josef zu gehorchen, Disziplin, Verantwortung zu übernehmen, perfekt zu sein, sich ja nichts zu leisten. Und die Beförderung kommt nicht einfach aus der Luft, so von nichts, dir nichts, mir nichts. Die Beförderung kommt, wenn man sich innerlich vorbereitet hat und innerlich gereift ist. Da kommt die Beförderung. Und dafür sorgt nachher der liebe Gott. Und dann, nachdem du deine Schule fertig absolviert hast, wirst du versetzt. Und zwar ins Gefängnis. Als Flüchtling. Oder was weiß ich alles. Josef muss sich im Haus des Potiphas bewähren. Und das ist, was die Beförderung fördert, Bewährung. Und das Gebet eines Bewährten vermag viel. Er lernt im Haus Potiphas Gott zu dienen, auch unter Umständen, die gar nicht so göttlich sind. Das war ein Heidenhaus, das war ein gottloses Haus, das war ein götzendienerisches Haus. Was glaubst du, wie viele Götter die da gehabt haben? Der muss ständig da an Reh und was weiß ich, an welche Gottheiten vorbeigehen. Und er lernt hier ägyptisch sich zu benehmen, muss viel ertragen und schlucken und trotzdem sauber zu bleiben. Gott befördert Leute, die selbst sich bewähren, Gott ergeben sind trotz allem. Ich kann nicht anders, das ist mein Schicksal, ich nehme das, ich lasse das jetzt mal so und ich lasse nicht locker, ich bleibe bei meiner Vision. Gott hat mich berufen und ich werde König werden, aber irgendwann, wenn ich hier, dann woanders. Und der Teufel will auf keinen Fall, dass du befördert wirst. Er will die Beförderung verhindern, kommst in Gefängnis. Der Teufel investiert alles, was er kann, um dein Leben zu ruinieren. Und ich denke, weißt du, eigentlich, die Frau Potiphar hätte mit ihm machen können, was sie wollte mit ihm, denn er war Leibeigener. Sie könnte Sex haben, fünfmal am Tag, wenn sie hätte gewollt. Aber Josef sagt, nein, über meinen Körper verfüge ich. Du kannst alles von mir haben, aber mein Körper, meine Seele, da verfüge ich selbst. Da lasse ich mich nicht bestimmen über mein Leben. Und du siehst also, er hat gewusst, wo seine Grenze ist und er hat gesagt, ich muss Gott mehr und ich muss meinen Idealen mehr gehorchen als das, was du jetzt hier, Frau Potiphar, zu sagen hast. Und ich gehe lieber ins Gefängnis, als dass ich mich an Gott und mich selber versündige. Der Teufel will nicht, dass du das investierst, was du hast, das Wenige, das du gebrauchst zu seiner Ehre, damit du ja nicht befördert wirst, damit du ja nicht vorwärts kommst. Was und wen befördert Gott? Lass mich mal ein paar Gedanken noch in den Raum stellen, bevor wir beten. Gott befördert die Demütigen. Wir haben gestern gehört, die Gott lieben. Gott sorgt dafür, dass dann in deinem Leben Kraft klappt. Gott befördert Gerechtigkeit. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, heißt es im Wort Gottes. Ungerechtigkeit erniedrigt die Menschen. Ein Mensch, der gerecht ist, der kann noch in einer ungerechten Welt leben, und wir leben in einer ungerechten Welt, wo die Liebe erkaltet und Ungerechtigkeit überhand nimmt. Das eine ergibt das andere. Gerade in dieser Welt der Ungerechtigkeit, wir können wie Josef gerecht sein, mit mir nicht. Und er macht seine Grenze. Bleibe du gerecht in dieser ungerechten Welt, auch wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Er sagt, aber das ist so schwierig. Denk an Henoch. Das war noch gottlosere Welt als diese, in der du lebst. Beteilige dich nicht an dem Schwachsinn dieser Welt. Musst ja nicht mitmachen, alles, was die da machen. Wer ungerecht behandelt wird, der gibt es Gott ab und sagt, Herr, jetzt in dieser Welt, also das ist okay, ich lebe in dieser Welt, ich kann nicht anders, aber ich weiß, Herr, auch wenn die Menschen mich nicht verstehen, aber du verstehst mich, du kannst in deiner stillen Stunde, in deiner Kammer mit Gott reden. Und das kann dir niemand verbieten. Schlafen müssen alle irgendwann mal nachts. Das, was du nachts im Bett redest, auf deinem Bett redest, das kann dir niemand verbieten. Tagsüber 8 Stunden musst du bei der Firma arbeiten. Und da solltest du bei der Firma arbeiten, und zwar gut arbeiten, damit dein Chef auch dankbar ist und was verdient. Aber was machst du in deiner Freizeit? Deine Freizeit ist es, was dein Leben bestimmt und ausmacht. Also wenn du in dieser Welt ungerecht behandelt wirst, gehasst, und wir werden als Kinder Gottes gehasst und ihr müsst von aller Welt gehasst werden. Steht ja in der Bibel, das ist ja nichts Neues. So, ich sage euch auch nichts Neues. Aber der Vater im Himmel sagt, und ich, Matthäus, lieb dich. Und ich lieb dich. Du bist mein Kind. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Wenn die Menschen dich vergessen und dich abschreiben, aber ich vergesse dich nicht. Und Gott gedachte an Noah. Also, Gott liebt uns. Josef kam als Sklave nach Ägypten. Da kannst du die Geschichte 1. Mose 38 bis 40 nachlesen, da wäre viel Stoff. Die Sklaven haben keinen eigenen Willen. Sie sind fremdes Eigentum, kam als Ware nach Ägypten. Als der letzte Dreck, wurde auch als der letzte Dreck behandelt. Aber er hat in dieser Situation nicht mit seinem Schicksal gehadert. Und genau das ist, was Gott befördert. Hadere dich nicht in deinem Schicksal. Arbeitslos, Hartz IV, krank und was auch immer es sein mag. Und er tat genau das Gegenteil. Er diente dem Potiphar treu von ganzem Herzen. 1. Mose 39, Vers 6. Er tat alles, was er gab, das Beste in der Situation, in der er war. Wenn du befördert werden möchtest, tu in der Situation, wo du bist, das Beste. Wenn du Putzfrau bist, putze doppelt so gut. Wenn du Sekretärin bist oder Sekretär bist oder irgendwo arbeitest, tu das Beste, was du kannst. Und ich sag dir, wer wird befördert? Der die zweite Meile geht. Der mehr tut, als was er sollte. Weißt du? Es redet der Wirtschaftler. Nein, nein. Du musst mehr tun als gewöhnlich. Als Christ. Wenn du als Christ befördert werden musst, du musst mehr beten als die anderen Christen. Mehr die Bibel lesen als die anderen Christen. Und Gott mehr lieben als die anderen Christen. Liebst du mich, Petrus? Ja, ja, Herr, ich liebe dich. Liebst du mich mehr wie diese? Weißt du, was das heißt? Wie die ganzen Apostel zusammen? Wie die ganze Christenheit zusammen? Liebst du mich mehr? Und der Herr war mit Josef. Und er nahm alles in Kauf, um Gottes Willen. Er wollte Gott mehr gehorchen als dem Gesetz der Menschen, was Recht, damals Recht war. Weißt du, was in der Welt Recht ist, ist noch lang nicht bei Gott Recht. Das ist noch lang nicht bei Gott Recht. Josef wurde in den Stock gelegt, also war nicht nur in einem braven Gefängnis, sondern einfach so sitzen in der Kammer, im Dunkeln und Ameisen zählen. Und die Gefängnisse damals waren keine Schlaraffenkammern. In Psalm 105, Vers 18 lesen wir, Josef wurde als Sklave verkauft. Man zwängte seine Füße in eiserne Fesseln. Einen eisernen Ring umschloss seinen Hals, bis seine Voraussage sich erfüllte und das Wort des Herrn seine Unschuld bewies. Also, im Eisen gesteckt, Hände gebunden. Aber er war innen drin frei. Ich bin frei, ich bin frei. Hast du gestern gehört? Innen war er frei, äußerlich gebunden. Weißt du, Josef, er musste sich bewähren, aber er hat immer nach oben geschaut. Das war seine Bewährung. Er wusste, meine Hilfe steht nicht bei Menschen und meine Beförderung kommt auch nicht von Menschen. Meine Beförderung kommt von Gott. Er nahm seine Ausbildung sehr ernst. Und Gott segnet die, die ihn lieben, wo immer sie sind, die ihm treu bleiben, wo sie sind. Du sagst, Herr, ich lasse dich nicht. Weißt du, man kann mir alles nehmen, aber meinen Gott, meinen Heiland gebe ich nicht her. Und das ist, was dich befördert, was dich durchbringt. Weißt du, der Teufel möchte dir alles nehmen. Und am liebsten möchte dir deinen Gott nehmen, deinen Glauben nehmen. Und wenn er das schafft, dir deinen Glauben zu nehmen, hat er dir alles genommen. Es geht um deine Beförderung. Gott befördert Menschen, die sich geläutert haben, die sich Gott angepasst haben. Weißt du, so mancher Mensch in der Not ruft zu Gott. Ich habe nach dem Krieg, ich habe angefangen also in den 60er Jahren zu predigen, also 68, 69, da gab es noch Leute, die im Krieg an der Front waren und ich werde nie vergessen, jemand kommt und sagt, weißt du, ich muss jetzt mein Leben mit Gott ins Reine bringen. Und sage ich, ja, wieso? Weißt du, ich war im Stalingrad und da flogen mir die Kugeln und alles so an den Kopf vorbei, da rauschte ich, hörte, wie diese Kugeln da einfach vorbeizischen und mich hat's nicht getroffen. Und ich habe immer nur gesagt, Gott, wenn du mich aus dieser Hölle rausbringst, wenn du mich aus dieser Hölle rausbringst, ich will mein Leben dir geben. Dann ist er verwundet worden und er ist rausgebracht worden. Er hat damals mit seiner Verwundung nicht zurechtgekommen. Wie konnte Gott zulassen? Ich habe doch zum Heiland gebetet und er ist verwundet worden und er kam dann raus. Und im Lazarett nachher kam er nach Deutschland, musste gar nicht mehr an der Front mehr zurück. Weißt du, Gott bringt raus auf seine Art und Weise, nicht wie wir es denken, als einen Verwundeten. Und alle, die noch dort geblieben sind, die sind nicht mehr lebendig rausgekommen. Aber Gott, wenn du mich rausbringst, und dann irgendwie in einem Gottesdienst war, hat sich verlaufen. Es war ein Zufall auch wieder. Weißt du, manchmal verlaufen sich die Leute im Gottesdienst und sagen, wo bin ich denn gelandet? Und dann kommt er und ich möchte mein Leben mit Gott ins Reine bringen. Ich habe damals, und das sind über 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre vergangen gewesen, ich habe damals Gott versprochen, ich habe mein Gelübde nicht gehalten und mir ging es dreckiger und dreckiger und dreckiger. Und ich möchte Schluss machen, ich möchte Punkt machen, ich möchte mein Gelübde Gott einlösen. was ich doch Gott damals versprochen habe. Vielleicht bist du auch heute da, dein Gelübde Gott einzulösen. Gott hat dich entwickelt und Gott arbeitet an dir schon in dieser vorlaufenden Gnade von Kindesbeinen an. Weißt du, deine ganze Geschichte ist eine Folge von Vorbereitungen. Egal, wo du gelandet bist. Bei den Hexen, Zauberern, Magier, Spukgeistern, Spiritismus, Okkultismus, egal wo du gelandet bist, das alles dient der Vorbereitung, damit du zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommst. Alles dient zur Vorbereitung. Josef, seine ganze Geschichte, er sollte Vizekönig werden, einer Supermacht. Weißt du, weil jeder von Gott was besonders erwählt worden ist. Und du bist Gott kostbar. Du bist Gott wertvoll in seinen Augen. Weißt du, und deshalb, weil du so wertvoll bist, weil Gott einen Plan hat, weil Gott eine Idee hat, da stürzen sich die ganzen Hexen und Zauberer und Magier und die ganzen Spukgeister auf dich her und machen sich über dich her. Weißt du, es ist nicht leicht, dich für Gott frei zu bekommen. Weißt du, dich rauszuholen. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Das ist, wie Gott uns befördert. Der zieht uns mit Seilen der Liebe. Merkst du das? Irgendwas zieht mich. Wenn du von Gott gezogen wirst und Gott an dir arbeitet und Gott einen Plan mit dir hat, dann schlägt der ganze Hass deiner Brüder dir entgegen. Oder Schwestern auch natürlich. Dann gibt's in deinem Leben nichts wie Probleme. Du gehst von einer Gefahr zur anderen. Du wirst von den wenigsten Leuten richtig verstanden. Die wenigsten hören dir richtig zu. Verstehst du, was ich sage? Ich sag dir, wie es zugeht, wenn Gott seine Hand, seinen Finger auf dein Leben gelegt hat. Dann musst du durch Stürme hindurch, durch alle möglichen Bosheiten und Enttäuschungen und Widerwärtigkeiten und unzählige Prüfungen. Du sagst, Mensch, was bin ich doch für ein Verbrecher, dass uns gerade das alles passieren, dass mir das alles passieren muss. Weißt du, du bist kein Verbrecher, du bist ein Heiliger, weil Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Dir bleibt nichts erspart, von allen Seiten wirst du angegriffen. Lies mal den zweiten Korintherbrief, dann kriegst du Tränen und fängst an zu heulen. Paulus schreibt, also wir werden angefochten, wir werden angegriffen, wir werden durch Stürme, durch Schiffbruch, dreimal Schiffbruch, weißt du, was das heißt? Dreimal gerade am Leben vorbeigekommen, wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Also, dicker kann es nicht mehr kommen, als das, was beim Bruder Paulus passierte. Weil er von Gott ein auserwähltes Werkzeug ist. Und der Teufel möchte verhindern, dass er ja nicht in seine Berufung kommt. Damit er ja nicht noch einen Brief schreibt aus Dummheit. Damit er ja nicht noch irgendwo eine Gemeinde anfängt. Damit er ja nicht noch irgendjemand, und damit er ja nicht einfällt, zum Kaiser noch zu gehen. Das ist ja gefährlich, das ist ja Götzendiener pur. Und dass er gerade dem noch sagt, Majestät, Gott steht über ihnen. Und ich bin Zeuge. Und so weiter. Und Paulus hat sich nicht geschämt beim Felix. Beim Felix sagt er, ich brauche keinen Rechtsanwalt, ich brauche keinen Advokat und keinen Fürsprecher und nichts. Das kann ich schon selber erledigen. Das macht der Heilige Geist bei mir. Und dann fängt er an zu reden. Und Felix und Agrippa sagen, hör auf, es fehlt nicht mehr viel und du bekehrst mich und ich werde noch Christ. Und dann sagt er, ich wünschte mir, das wäre möglich. Du siehst also, sein Herz brannte und der Teufel wollte mit allen Mitteln verhindern, dass der Felix das Evangelium hört, der glückliche Felix, dass der das Evangelium. Gott will die Menschen noch glücklicher machen, als sie schon sind. Gott hat einen Plan und er bringt schon die richtigen Leute da zusammen. Also er versucht, dass du von Menschen verworfen bist, dafür sorgt der Teufel, dass du mit aller Lügen überschüttet wirst, dass man dir unzählige Hindernisse in den Weg legt, um ja nicht nach Berlin zu kommen und Zeugnis abzugeben. Hat er erzählt. Krank geworden, Grippe geworden. Und dann das passiert und das passiert. Damit du ja nicht das sagst, was Gott will, das gesagt wird. Und Gott bringt es trotzdem durch. Er bringt es trotzdem fertig. Das ist das Schöne dabei. Dass er trotzdem zum Zug kommt. Auch wenn bei mir und bei dir vielleicht alles, genau das Gegenteil der Fall ist. Und Josef wusste, die einzige Rettung für mich ist mein Gott. Sein Eingreifen. Und wenn du weißt, die Gegenwart Gottes, der Herr war mit Josef, dann kannst du alles gelassen ertragen. Du weißt, das Ding geht vorbei, so oder so. Dann bestehst du jede Prüfung erfolgreich mit Gottes Hilfe. Bevor Gott einen mächtig segnet, machst du so einen Läuterungsprozess durch. Weißt du, wenn Gott anfängt, einen zu segnen, dann kommst du so in die Mühle Satans, in die Mühle des Teufels, Von dem Moment, wo begannen die Probleme beim Josef? Nicht, wo er geträumt hat, wo der Vater ihn in einen schönen Königsrock genäht hat. Bunten Rock ist also Königsmantel. Der sagt, also wenn du schon glaubst, dass du König bist, du sollst auch richtig dich kleiden. Wo er diesen Mantel angenommen hat, diesen Königsmantel, von dem Moment hassten seine Brüder und haben diesen Mantel in Blut getaucht und dann einen Vater zurückgeschickt. Mit dem Zeichen der Liebe des Vaters. In dem Augenblick, wo du von Gott geliebt wirst und den Eindruck hast, Gott liebt mich, hassen dich deine Brüder, hasst dich deine Umgebung, hasst dich deine Gesellschaft. Und er geriet in der Umgebung von trügerischen Menschen, muss eine Enttäuschung nach der anderen erleben. Warum? Weil die Welt dir nicht schmeichelt. Alle, die vom Vater geliebt werden, denen schmeichelt die Welt nicht. Aber Gott befördert sie, weil du ein erwählter Gottes bist. Denn du gehst nicht durch Schauen, dieser schöne Mantel, der wird dir genommen, weil Gott dir was anderes vorbereitet hat. Andere Mäntel, andere Uniformen. Der Glaube blickt über das Äußere, überschaut und sagt, da halte ich mich nicht darauf. Weißt du, ich weiß, es gibt noch eine andere Seite des Lebens, wenn Gott seine Finger mit ins Spiel bringt. Wenn Gott anfängt zu wirken, wer kann gegen uns sein? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Darum, der wahre Glaubende wartet immer auf die Beförderung Gottes. Er befördert sich nicht selbst, er meldet sich selbst nicht an. Schau mal vor, jetzt kommt doch einer zur Firma und zum Chef und sagt, Chef, ich brauche mehr Gehalt. Chef, ich möchte nicht Vorarbeiter sein, ich möchte jetzt Kompaniechef werden. Jetzt möchte ich Boss werden, ich möchte jetzt die Abteilungsleiter werden. Nein, aber der Chef beobachtet, wie der Junge arbeitet oder die Frau arbeitet. Und er sagt so, also guck mal, der macht alles für die Firma, der setzt sich für die Firma ein. Der nimmt sogar noch Arbeit mit nach Hause und der lebt mit der Firma. Und genau das ist, Leute beobachten uns. Und Gott beobachtet uns erst recht und er sieht, was du willst und was du nicht willst. Und dann kommt der Vater und sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und er befördert, und ohne das macht, ohne irgendwo groß Tamtam macht er, und ohne groß Aufheben, sagt er, bring das Beste, was wir überhaupt hier haben im Haus. Und weißt du, wo das angefangen hat? Als der Junge kam und sagte, das Vater, ich habe gesündigt, das hat er vergessen. Das hat er gar nicht groß reagiert, der Vater darauf. Ich habe gesündigt. Jeder hat gesündigt. Wir alle haben gesündigt. Wir sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes. Aber der Vater hat die Ohren gespitzt, als der Junge sagte, Vater, ich möchte nicht mehr deinen Sohn heißen, sondern ich möchte ein Tagelöhner sein. Ich möchte für dich arbeiten jetzt. Oh, das ist doch prima. Ich will für dich arbeiten. Und genau auf das achtet, wenn du sagst, Vater, ich möchte jetzt nicht mehr dein Sohn. Weißt du, ich schäme mich eigentlich, dein Sohn zu sein. Was ich alles mir geleistet habe, hör auf, Junge. Ich will jetzt nützlich werden für dich. Das war, was der Vater hören wollte. Und in dem Moment, wo du anfängst, als Unnützer nützlich zu werden, wir sind alles Unnütze. Gott segne uns. Und unnütze Menschen werden von Gott befördert, die sagen, ich will mich einbringen, ich will mein Bestes geben, so gut ich kann. Ich möchte Frucht bringen, ich kann es nicht, aber Vater, hilf mir bitte, beschneid mich. Das ist also diese Beförderung. Ich will, ich liebe dich, ich möchte es. Lass uns nicht einfach irritieren, was gerade da vor Augen ist, sondern Gott hat in deinem Leben etwas hineingelegt. Achte nicht auf die Dürreperioden in deinem Leben, die du durchmachen und durchhalten und durchlaufen musst, die Durststrecken, da im Eisen drin sein und da aushalten. Du musst einiges aushalten, bis du befördert wirst. Wenn Gott dein Leben aufbaut und unterstützt und dir hilft und an dir arbeitet, weißt du, dann kommst du so langsam zu der Form, zu dem Format, wie es haben möchte. Und es ist gewaltig, wenn Gott dann anfängt, einen Menschen zu fördern, dann baust du dein Haus auf dem Fels, dann bleibt das Haus bestehen, auch wenn Stürme kommen und Schwierigkeiten kommen. Weißt du, Gott legt die Fundamente, Gott arbeitet sehr gründlich. Die Schweizer, ich habe mal in der Schweiz irgendwo Gottesdienst gehalten, die Schweizer haben da so, weißt du, die sind so ein bisschen anders wie wir, Norddeutsche, solide. Gott arbeitet solide. Gott arbeitet solide. In deinem Leben arbeitet Gott solide. Glaub mir das. Solide. Wenn Gott mit dir ist, macht er eine solide Arbeit. Dann kämpft er gegen deine Feinde. Dann umgibt er dich vom Berg voll feuriger Rosse. Baut eine starke Mauer um dich. Und der Engel Gottes lagern sich um dich. Er arbeitet solide. Aber ich sag, da sagst du, ich merke dich. Kein Engel. Ich habe schon wochenlang keinen Traum gehabt. Keine Vision. Keine Offenbarung. Brauchst nicht. Die Engel lagern sich um dich. Weißt du, die sitzen da. Und wenn da, die Engel Gottes so um dich lagern, brauchst du dich groß, gar nicht groß aufregen. Der Herr lagert sich um die, die ihn fürchten. Und ich sag dir noch, wenn du für deine Söhne, Töchter, für Mann oder Frau oder Partner betest, weißt du, Gott sorgt für diese Leute. Die Gebete, das sind diese Engel, die sich dir rumlagern. Die lagern sich. Und kein Satan wagt an einem Engel vorbei. Kein Satan. Psalm 122, Vers 7, noch ganz schnell ein paar Verse. Dann herrscht in deinen Mauern Sicherheit und Wohlstand, in deinen Häusern, und Sorge bleibt fern von deinem Haus. Also wenn der Herr sich um dich lagert, dann herrscht Wohlstand. Aber das muss so weit kommen. Das ist diese Beförderung. Und so sieht die Beförderung Gottes aus. Psalm 34, Vers 5. Ich wandte mich an den Herrn. Also so kommst du vorwärts. Wende dich an den Herrn. Wende dich nicht an Müller und Meier. Wende dich nicht an Behörden, an Instanzen, an Institute, an Organisationen. Wende dich an den Herrn. Wenn ich Bruder José fragen würde, wie bist du zu deinem Patent gekommen? Gut, das habe ich erfunden. Aber keiner wollte ihn vermarkten, bis er selber auf die Idee kam und selbst sagte, ich vermarkte mich selber. Und genau das ist es, sich selbst zu vermarkten. Und weißt du, wie man sich selbst vermarktet? Hier Psalm 34. Ich wandte mich an den Herrn. Wende dich an deinen Gott. Und er antwortete mir und er befreite mich aus allen meinen Ängsten. Wenn ich ein Problem hätte, ich sage es jetzt, wenn ich hätte. Und ich möchte dir sagen, wenn du ein Problem hast, was man machen würde. Ich würde so lange vor Gott liegen, bis entweder tot oder lebendig. Bis ich das Wunder habe und sage, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Wie dieser Jakob. Ich würde zuerst natürlich alles mein Mögliches tun. Ich würde natürlich nicht schlafen und sagen, ich überlasse alles den Engeln. Nein, ich werde mein Gut und Verteilen in Sicherheit bringen. Ich würde alles machen. Denk an Jakob, als er da nach Hause ging und diese 400 Speere gegen ihn gerichtet waren vom Bruder Esau. Und er hat alles getan, was menschlich war. Aber das, was er nicht mehr tun konnte, wo er fix und fertig war, dann lag er vor Gott und sagte, Herr, ich lass dich nicht, 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 bis du mich segnest. Was du brauchst, um vorwärts zu kommen, befördert zu werden, den Segen Gottes. Der Segen Gottes bringt dich wie ein Blitz nach oben. Blitzerschlagen kommen von oben nach unten, aber hier der Blitz von unten nach oben. Plötzlich, da kracht es. So, ich wandte mich an den Herrn mit allen meinen Ängsten. Ich esse nicht mehr, ich werde nichts mehr trinken und ich werde auch nicht mehr schlafen. Ich werde so lange vor Gott warten, bis der Herr mich gnädig anschaut. Würde ich es machen? Und das werde ich auch machen, wenn ich in eine Situation hineinkomme. Das habe ich auch gemacht. Ich lasse so lange dich nicht, bis du mich nicht segnest. Hör alles auf, hör auf zu predigen und hör auf, das zu tun, bis ich das bekomme. Ich habe das alles durchgemacht, ich weiß es. Und bis Gott mich gesegnet hat. Ich habe einen Fall gehabt in Süddeutschland. Ich wollte einen Gemeindesaal, so ein bisschen größer wie dieses, haben. Und das ging monatelang im Gemeinderat, Stadtverwaltung. Die wollten nicht. Die Stadtverwaltung wollte ein Theater draus machen. Und ich wollte ein Bethaus draus machen. Und jetzt sind zwei Welten, die aufeinander stoßen, Fromm und Theater. Also Fromm und Theater. Und es ging hin und her, hin und her. Nach 7 Monaten, dann kommt ein Redakteur der Stuttgarter Zeitung, macht ein Interview, fragt Herr Matutis, wer sind Sie, was machen Sie, wo kommen Sie her und lauter dumme Fragen. Und dann bringt er einen Bericht, liest er den Bericht, dann ruft er ein paar Stunden später an, sagt er, kann ich den Bericht so bringen? Und weißt du, es war so gemein. So gehässig, dieser Bericht. Also wenn dieser Bericht gebracht worden wäre in Stuttgart damals, er hätte einpacken können und auswandern. So gehässig war das. Und die Zeitung, die Journalisten, die sind die fünfte Macht im Volke. Und so weiter. Und du musst denken, da müssen ganze Regierungen abdanken, wenn die mal anfangen zu pinseln. Also, aber ich habe da etwas lernen müssen. Weißt du, nachher, später wurde noch viel mehr gepinselt als das über mein Leben. Also das, aber Gott lehrte mich in dieser Situation. Und als er dann anrief und mir das vorgelesen hat, und dann kann ich das so bringen, und er hat gesagt, und so werden sie nicht bringen. Und habe aufgelegt. Dann hat meine Frau gesagt, ja und was bildest du da ein? Die bringen es und die machen uns fertig. Und ich habe neben dem Telefon hingekniet, habe gesagt, lieber Heiland, ich habe jetzt meinen Mund zu voll genommen, der soll es nicht bringen. Verhindere, dass er nicht bringt. Und dann war ich so vor Gott und kniete vor Gott und betete vor Gott. Und plötzlich war es, der wird den Bericht nicht bringen. Und ich habe auch nicht mehr darüber gebetet mehr. Und ich wusste, der Bericht wird nicht mehr kommen. Am nächsten Morgen, ich will wissen, ob der Bericht in der Zeitung steht. Und ich bin Abonnent von dieser Zeitung. Und was passiert an dem Tag, ist die Zeitung nicht im Briefkasten. Gerade wo ich es bräuchte. Dann gehe ich zum Zeitungsstand, Morgenmantel, Pyjama, gehe zum Zeitungsstand und will meine Zeitung kaufen. Ich sagte, nein, Stuttgarter Zeitung ist nicht erschienen. Heute nicht angekommen, weil wir haben keine Ahnung. Denke ich, verflixt nochmal. Du willst die Zeitung haben und die Zeitung ist gar nicht erschienen. Dann ziehe ich mich an, fahre zum Bahnhof, denke, wenn die irgendwo Zeitung haben, kann am Bahnhof stand. Die werden als erstes beliefert und sagen, ja, wir haben alle Zeitungen, aber bloß die Zeitung ist nicht da. Denke ich, das ist es. Das ist es. Das ist es. Du brauchst die Zeitung und die Zeitung ist nicht da. Und dann rufe ich das Stuttgarter Zeitung an und sage, sagen Sie mal, ich bin Abonnent von Zeitung und reklamiere, bei mir ist die Zeitung nicht erschienen. Dann sagt die Dame, die dort am Apparat saß, die wird auch nicht erscheinen. Wir werden bestreikt. Und die Zeitung zum ersten Mal in der deutschen Bundesgeschichte ist zum ersten Mal 5 Tage lang bestreikt worden. Und die Zeitung ist nicht erschienen und ich habe meinen Vertrag unterschrieben und ich habe den Saal gekriegt. Weißt du, wir müssen an die Autorität des Gebetes glauben. Gott ist, was Geschichte macht. Und wir haben, wenn man es so nimmt, bundesdeutsche Geschichte geschrieben. Die Zeitung wurde nur wegen Matutis bestreikt. Und nur die Stuttgarter Zeitung. Und nur für einen ganz bestimmten Zweck. Und nur für einen ganz bestimmten Zweck. Also, vor Gott liegen und wenn du die Antwort von Gott hast, aufstehen und nichts mehr weitermachen. Nur noch loben und danken und sicher sein und gucken, ob die Zeitung erscheint. Und gucken, ob die Zeitung erscheint. Weiter, Psalm 34. Sein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Dein Vertrauen zu Gott wird nicht enttäuscht. Das ist diese Beförderung. Hier steht einer, der um Hilfe rief. Der Herr hat ihn erhört oder gehört und ihn aus jeder Bedrängnis gerettet. Alle, die dem Herrn gehorchen, umgibt seine Engel mit mächtigem Schutz und bringt sie in Sicherheit. Ich wandte mich an den Herrn. Und immer wenn du dich an den Herrn wendest und an Gott wendest und nicht an Menschen und so weiter, dann wird Gott deine Wiederherstellung bewirken. Und weißt du, du wirst verblüfft sein, wie diese Wiederherstellung passiert. Weißt du, die Wiederherstellung ist sowas Gewaltiges. Plötzlich bist du auf dem Thron und sagst, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Kannst gar nicht erklären. Weißt du, du wirst von Segnungen überschüttet. Ich habe gesagt, 5. Mose 28 und weiterlesen. Du wirst von einer Herrlichkeit zur anderen gehen und wirst erstaunt sein und sagst, wie kommt das nur? Sogar deine Feinde müssen dir dienen. Du musst dir vorstellen, was danach passierte, nachdem Josef auf dem Thron war. Jetzt steht Herr Potiphar, das ist doch unser Josef. Das ist doch unser Josef. Guck mal, und der sitzt auf dem Thron. Und jetzt muss er dem Herrn Pharao einen Becher reichen und muss Majestät. Du musst sehen, der war einmal Sklave, sein Diener. Für den hat er Geld bezahlt. Jetzt muss der Majestät. Dieser Mundschenk, der im Gefängnis war, der ihn vergessen hatte, der muss plötzlich vor ihm treten. Majestät. Und weißt du, und Josef musste all diesen Leuten vergeben lernen. Und er musste sich nicht anmerken lassen, dass er der Josef ist. Denn später lesen wir diese Geschichte. Weißt du, diese Geschichte mit seinen Brüdern, das ist zwar einmalig, aber zuerst einmal muss er im Vorfeld lernen. Unser Josef ist das. Hoffentlich unser Josef. Josef war großzügig, verstehst du? Er lässt sich bedienen. Potiphar diente weiter dem Pharao. Der hat ihn nicht entlassen. Er hat gesagt, nicht hängt jetzt den Pharao und ganz besonders sein Weib. Nein. Und vielleicht sind sie nachher essen gegangen. Was weiß ich. Also auf jeden Fall, Vergebung ist, was einen befördert. Vergebung, großzügig. Weißt du, Gott war großzügig zu mir und ich darf großzügig zu den anderen sein. Und dann nachher die Geschichte mit seinen Brüdern. Der Todgeglaubte lebt und der Todgeglaubte regiert. Der Todgeglaubte hat Brot, die Fülle. Gott sorgt für deine Wiederherstellung. Für Josef damals und für dich heute. Diese Wiederherstellung ist deine Beförderung. Du kommst in dein Amt. Das, was er schon schwarz auf weiß in seinem Skript, in seinem Manuskript, in seinem Plan für dich geplant hat. König über Pankow. Oder was weiß ich wo. Da, wo du lebst. Über Familie sowieso. Gott sorgte für seine Belohnung und Würdigung und Aufstieg. Gott sorgte, dass er befördert wurde. Vom Knast zum Thron. Das ist die Geschichte Josefs. Vom Knast zum Thron. Gewaltige Sache. Kannst nicht fassen. Aus seinen Bedrängnissen kam er heraus und er hatte alles, was er brauchte. Und konnte sogar anderen geben. Und andere mussten zu ihm kommen. Und ich sag dir eines, Bruder, Schwester, ich habe eine Botschaft, ein Stichwort, halte durch. Halte durch. Halte durch. Edison, weil wir schon einen Erfinder unter uns haben, Edison war auch so ein Erfinder, der hat allein, um Kautschuk zu entdecken, hat er 17.000 Experimente gemacht. Und beim letzten Experiment war das die zündende Idee. Gib nicht auf. Hast du schon 17.000 Experimente gemacht? Das nix und das nix und das nix und das nix und das nix. Was ist überhaupt was? Und wenn du die Segnungen Gottes erleben möchtest, musst du in Kauf nehmen, dass du zuerst mal an verschlossene Türen klopfst. Und am besten, du klopfst an gar keine Türen, du lässt die Türen vom Herrn öffnen. Und der Herr öffnete die Tür. Und der Herr öffnet das Herz der Lydia. Und der Herr gibt ihm Herz. Und der Herr lässt den Pharao träumen. Und nicht verstehen, was er träumt. Weißt du, der Herr gibt dann, und es ist erstaunlich, in dem Altertum, die Könige haben geträumt und nicht gewusst, was sie geträumt haben. Weil ihnen der gefehlt hat, der die Träume auslegt. Da braucht man immer zwei Leute dazu. Der eine, der träumt, und der andere, der die Träume auslegt. Die meisten Leute können keine Träume auslegen. Die brauchen immer jemand. Pharao hat geträumt, wer kann mir diesen Traum auslegen? In meinem ganzen Reich, bitte sucht einen Weisen, einen Gelehrten, einen Guru oder was weiß ich. Ja, aber wir haben es nicht, wir haben alles durchgesucht. Aber da sitzt einer im Knast, so ein Knastbruder. Der sitzt im Knast, der hat meinen Traum mal ausgelegt. Der hat mir die Wahrheit gesagt und das hat alles genau gestimmt, was er gesagt hat. Und wenn es einmal stimmt, stimmt es auch zweites Mal. Der war so professioneller Traumdeuter. Im Gefängnis hat er nichts zu tun gehabt, hat er einfach Träume gedeutet. Was hast du heute Nacht geträumt? Und so weiter. Und genau derjenige, der eigentlich nichts war, so Flüchtling da aus Bessarabien oder jenseits vom Strom, ein Hebräer. Und der bringt die Deutung. Und bitte holt mir den Josef, und zwar auf der Stelle. Und der Josef steht vom König und er kennt schon die ganzen Gewohnheiten, weißt du, schon geschult, gedrillt vom Potiphar. Weißt du, Gott hat schon so in diese oberste Schicht hineingeführt. Er weiß, wie er sich benehmen muss. Und er geht rückwärts und er kommt vorwärts rein. Und er geht rückwärts raus. Und du hast recht gemacht. Und ich will dir auch noch sagen, nicht nur, was du geträumt hast und was du tun sollst. Jetzt kommen die fetten Jahre. Sammel, 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 sammel. Denn es kommt nachher teure Zeit. Leg Vorrat an. Und genau das tat er. Und das ist ein weiser Rat. Du siehst also, Gott benutzt im richtigen Augenblick die richtigen Leute, das richtige Wort zu sagen, der richtigen Person. Nicht nur irgendjemand den Traum erzählen, ein paar Brüder, die verstehen sowieso die Träume nicht. Aber der Traum sollte dem Pharao erzählt werden. Weißt du, wir denken, das ist die Lösung. Die Geschwister, nein, Gott hat einen Plan. Und Gott verwirklicht seinen Plan mit dir auf seine Art, zu seiner Zeit. Das ist Timing, das ist Kairos. Und wir müssen auf dieses Timing Gottes, auf dieses Kairos warten. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und Gott will dich heute befördern. Bruder, Schwester, Gott arbeitet an dir. Weißt du, es ist so klein, so simpel, so niedrig. Du sagst, ja, was ist das für so viele? 5 Brötchen, 2 Fischen. Aber genau das, der Junge kommt mit diesen 2 Brötchen und die paar Brötchen. Und genau das ist Der wird reich beschenkt. Gott will dein Leben reich beschenken. Das ist diese Beförderung. Der will dich zum Segen machen. Der will dich zur Fülle bringen. Der will dein Leben überschütten mit seiner Herrlichkeit. Vater, ich danke dir. Wir verstehen vieles nicht in dieser Welt. Und wir haben so viele Fragen. Und gerade in dieser Zeit, wo wir stehen, in einer kritischen Zeit, in der Endzeit, in der wir uns befinden, gerade da brauchen wir die Antwort Gottes. Und Herr Jesus, ich möchte meine Geschwister und Brüder und Schwestern motivieren, bei dir zu bleiben, solange sich an dir zu halten, solange sich dir anzuvertrauen, solange sich an dir zu klammern, bis du ihnen die Antwort gibst. Herr Jesus, lass niemand nach Hause gehen ohne der Antwort Gottes. Oh Herr, auch wenn jemand hierher gekommen ist mit einer großen Last, Herr, nimm diese Last von seiner Seele und erlöse du von den Lasten, unter der Satan uns gestellt hat. Jeder von uns hat eine große Berufung. Jeder von uns hat einen großartigen göttlichen Auftrag. Und ich möchte, dass dieser Auftrag im Namen Jesu verwirklicht wird. Herr, verwirkliche du das, was du mit jedem von uns gemacht hast. Und ich bete jetzt nicht nur für die Leute, die da sind, sondern ich bete auch für die Leute, die überhaupt gar nicht da sind. Und bitte versteht mich falsch. Ich bete für deine Söhne und deine Kinder, deine Töchter und Söhne. Und ich bete für deine Angehörige, die ganz weit weg sind. Von Gott ganz weit weg sind. Gestern kam jemand und sagt, ja, mein Sohn ist in Washington in der Regierung in oberster Position und dergleichen. Und weißt du, und dieser Junge war mal hier bei uns im Gottesdienst oder in einer unserer Gottesdienste oder ja, mit der Mutter war sie. Die Mutter war da. Weißt du, in einer hohen Position. Aber der will nichts von Gott wissen. Habe ich gesagt, aber weißt du, Gott will von ihm was wissen. Gott will von ihm was wissen. Weißt du, der denkt nur an Geschäft und nur an Erfolg und. Aber Gott will an dir wissen. Rosemarie, komm mal her. Ich werde für dich. Dein Sohn ist auch in so einer Situation. Und Gott hat Lösungen, Gott hat Antworten. Und vielleicht hast du noch irgendwie Sohn und Tochter und du sagst, Anna, wir beten für dich auch. Und vielleicht ist noch jemand und du sagst, Herr, die gehen durch Schwierigkeiten, so wie Josef in Ägypten. Aber lieber Herr, und du möchtest jetzt ihren Jungen nehmen, den sie geboren hat, den sie zur Welt gebracht hat, für den sie betet Tag und Nacht, Herr. Und dass du hast, oh Herr Jesus, du hast, liebe Schwester, du hast den Sohn unter dem Herzen getragen und jetzt trägst du es auf dem Herzen. Und wir bringen den Sohn vor dem lebendigen Gott. Halleluja. Wenn du deinen Sohn, deine Tochter hast und die gehen durch die Hölle durch, komm hier nach vorne. Wir wollen für die Familien beten. Wir beten für die Geschwister, die Kämpfe haben, Nöte haben. Aber Gott ist mit den Seinen. Halleluja. Halleluja, Gott. Und du wirst aus dieser Geschichte was Gutes machen.